Von ganzem Herzen herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Wer fühlt sich angesprochen? Oh, schon einige. Ich habe in unserem Monatsblättchen gelesen, es gibt tatsächlich zwei Geburtstagskinder hier. Aber wie ihr richtig ahnt, meine ich die nicht. Auch Ihnen natürlich, ja, der Ursula und der Lisa Marie, herzlichen Glückwunsch. Aber ich meine etwas anderes oder jemanden anderes. Ich fange nochmal von vorne an. 1. Korinther, Kapitel 1, die Verse 1 bis 3. Als Bibelkenner hast du jetzt die Gemeinde in Korinth im Hinterkopf, die ja nun wirklich nicht die Vorzeigegemeinde war, mit einer Palette von Problemen. Und dann lesen wir folgende Sätze. Paulus, Apostel Jesu Christi, von Gott selbst berufen und beauftragt an die Gemeinde Gottes in Korinth. Zusammen mit dem Bruder Sosthenes grüße ich euch, die ihr durch Jesus Christus Gottes Eigentum geworden seid. Gott hat euch berufen und ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Genauso wie an jedem anderen Ort alle dazu gehören, die den Namen Jesu Christi im Gebet anrufen, den Namen ihres und unseres Herrn. Ich wünsche euch Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Dieser geliebten Gemeinde Jesu Christi, diesen Erwählten, von Jesus Christus Erkauften, noch einmal von Herzen Gottes Segen zum Geburtstag. Dieser denkwürdige Tag, dieser so wichtige Tag, es ist schon angeklungen, Pfingsten, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Jesus sandte den Tröster, den Heiligen Geist, den er vorher versprochen hat. Und dann passierte etwas, da wurde etwas ins Leben gerufen, was absolut genial ist. Einmalig, Gott selbst, Jesus Christus, baut seine Gemeinde und hier ging es los. Wir werden gleich Apostelgeschichte 2 gemeinsam lesen, um die Heilige Schrift reden zu lassen. Was passierte an diesem Tag genau? Nun, wenn ihr, ich gehe davon aus, dieses Kapitel schon mal gelesen habt, dann wird euch vielleicht auch aufgefallen sein, wie mir vor Jahren schon, ich lese dieses Kapitel, wie Petrus also unter der Leitung dieses Heiligen Geistes zu seinen Leuten, den Menschen in Israel, spricht. Und nach dieser Predigt bekehren sich Tausende zu Gott und werden in diese Gemeinde eingefügt. Ich lese dieses Kapitel, ich lese diese Auswirkung und ich denke, wow, das gibt's jetzt gar nicht. Eine Predigt, Tausende bekehren sich, wo gibt's das heute? Jemand sagte mal, früher brauchte man eine Predigt, damit sich 1000 bekehren, heute braucht man 1000 Predigten, damit sich einer bekehrt. Nun wissen wir, dass Gott in besonderer Weise, übernatürlicher Weise, wir hörten es schon, eingegriffen hat, gewirkt hat. Aber es gibt noch einen anderen wichtigen Hintergrund und auf den möchte ich kurz aufmerksam machen, warum die Predigt dann so ist, wie sie heute ist. Diese Menschen in Israel hatten ein Vorwissen. Sie wussten um die Geschichte Gottes mit seinem Volk. Das, was Gott mit seinem Volk über Jahrhunderte gemacht hat, war für sie präsent. Und genau da knüpft Petrus durch die Leitung des Heiligen Geistes an, führt sie gedanklich durch und kommt dann zum Punkt. Und dieser Punkt war Jesus Christus, der Messias. Und wir werden es gleich lesen. Als genau das geschieht und dieser drastische Punkt plötzlich da ist, in dem sie sich wiederfinden, heißt es dort, sie wurden zutiefst im Herzen getroffen. Und dann kam ihre Bekehrung, ihre Hinwendung zu Gott. Also dieser Hintergrund, dieses Hintergrundwissen, das, was sie als Volk Israel mitbrachten aus ihrer eigenen Geschichte, das war wichtig, um das zu verstehen, was dann von Petrus erklärt wurde. Nun, wir leben in einer Zeit, in der viele Menschen nicht nur mit Pfingsten nichts anfangen können, sondern mit dem Evangelium schlechthin, mit Gottes Wort. Die Menschen sind heute oft so verwirrt, es fehlt ihnen an grundlegendem Wissen über Gott und sein Wirken. Um Apostelgeschichte 2 richtig einzuordnen, müssen wir, wollen wir, ich lade euch ein, auch die, die am Livestream dabei sind, lasst uns einen kurzen, schnellen Überflug machen über wichtige Stationen, die, wie gesagt, die Menschen damals wussten. Sie kannten diese Hintergründe, deshalb wussten sie genau, wovon Petrus spricht. Ich lade euch ein, lasst uns einen kurzen Überflug machen. Das wird auch der erste Punkt sein, wenn wir heute über die Gemeinde Jesu Christi, über die Geburtsstunde der Gemeinde Jesu Christi reden, über die Ausgießung des Heiligen Geistes. Dann wird der erste Punkt sein, Gottes Vorbereitung. Dann werden wir Apostelgeschichte 2 lesen und uns ein paar Gedanken machen über die Entstehung, über die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und abschließend würde ich gerne noch kurz auf die Vollendung der Gemeinde Jesu Christi eingehen, auf die Hochzeit des Lammes. Nun, die Vorbereitung. Wo fangen wir an? Am liebsten am Anfang, oder? Natürlich. Das, was für die Zuhörer damals so klar war, absolut klar war, es gibt Gott, Yahweh, und er ist der Schöpfer Himmels und der Erde. Wenn du heute auf die Straße gehst und Menschen ansprichst, woher kommt das denn alles bitte? Vor einiger Zeit habe ich einen Spaziergang gemacht mit einem Verwandten, der nicht an Gott glaubt. Wir gingen um einen herrlichen See im Schwarzwald, eine wunderschöne Gegend. Und ich habe gedacht, das ist doch jetzt echt der Moment, ich muss ihn ansprechen. Dann weise ich ihn so auf das, was wir gerade sehen, hin und frage ihn, du sag mal, was denkst du, wo kommt das alles her? Ich war baff, als er mich kühl anschaute und sagte, keine Ahnung, ich habe mir keine Gedanken gemacht. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Wir leben in einer Zeit, wo das menschliche Herz so weit entfernt ist von Gott, dem Schöpfer, dass alles Mögliche geglaubt wird, nur nicht, dass Gott derjenige ist, der Himmel und Erde geschaffen hat, uns inklusive. Also, halten wir noch einmal ganz klar fest, Gott schuf am Anfang Himmel und Erde. Ausrufezeichen, Amen. Das glauben wir, daran halten wir fest. Das wussten die Menschen damals in Israel absolut. Man musste es ihnen nicht erklären. Und Gott schuf diese Welt in absoluter Herrlichkeit. Ich meine, schauen wir uns doch mal um. Herrlichkeit, wohin man schaut. In der großen Welt, sprich in der Makro, im Makrouniversum, aber auch in der Mini-Mini-Mini-Welt. Im Mikrokosmos, zum Teil erschlossen durch große, große Objektive oder durch das Mikroskop. Alles ist herrlich gemacht. Manchmal habe ich den Eindruck, wenn ich das alles so anschaue, Gott war echt verschwenderisch. Ich meine, warum zig Millionen verschiedener Blumen in verschiedenen Formen und Farben, die unterschiedlich riechen. Es hätten vielleicht 5 oder 10 auch gereicht. Aber so eine Vielzahl in so viel krassen Formen, Ich meine, wenn wir ehrlich sind, das erschlägt uns doch. Das ist doch wirklich Hammer. Herrlichkeit auf ganzer Spur. 1996. Hirschau in der Oberpfalz. Kleines Reiheneckhäuschen. Wir als Familie drin erwarten unser viertes Kind. Es sollte ein Junge werden und Michael heißen. Die letzten Monate vor der Entbindung wird das Zimmer eingerichtet. Der Junge ist noch nicht da, beziehungsweise ist schon da, nicht im Mutterleib, aber noch nicht geboren. Das Zimmer wird eingerichtet. Viele Details, auf die man achtet. Spielsachen, hier noch ein Rassel, das noch und hier noch ein Plüschtier. Schöne Farben, schöne Tapete. Dann steht man vielleicht als Außenstehender an dieser Kinderzimmertür und denkt, haben diese beiden Eltern noch alle? Warum das denn? Ich meine, das Kind ist noch gar nicht da und dann in dieser Form. Und ist das nicht übertrieben? Nun, für uns überhaupt gar nicht. Ganz im Gegenteil. Wir drücken damit einfach nur unsere Liebe zu diesem kommenden Kind aus. Und irgendwie stehe ich so manchmal als Mensch davor und denke, was für ein genialer Gott, der seine Allmacht, der seine Kreativität und seine Liebe in der Schöpfung zeigt. Alles herrlich gemacht. Und dann kommt der Mensch, beziehungsweise dann schuf Gott uns, den Menschen. Das Besondere daran, kurze Einfügung. Weil es nur so ein Überflug ist, bitte ich an dieser Stelle, ich empfehle dringend den roten Faden unserer Gemeinde, online einsichtbar. Da werden diese Stationen sehr ausführlich oder viel ausführlicher besprochen. Ich kann heute aus Zeitgründen wirklich nur ein paar Punkte setzen. Bitte nehmt das als Empfehlung mit. Also, Gott schuf uns Menschen nach seinem Bild. Wir Menschen können denken, wir können Zusammenhänge verstehen, wir können Dinge erfinden, schöpferisch tätig werden. Ich denke da nur an die Musik mal wieder. Etwas, was mich immer wieder und immer wieder berührt. Ich höre sehr gerne gute Musik, gute geistliche Lieder. Wo kommen sie denn her? Gott gab Menschen die Möglichkeit, schöpferisch zu sein, Dinge, auch die Musik, in diese Form zu bringen, dass sie so schön klingt. Ich war vor Jahren im Eremitage in St. Petersburg, in dieser Kunstausstellung. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal da war, hoffentlich mal da sein wird. Ich stand vor Bildern, die waren wandgroß, also mehrere Meter hoch und breit. Man musste so viele Schritte zurückgehen, um das Ganze zu erfassen. Ich stand vor einigen Bildern, ganz ehrlich, ich war total fasziniert. Ich stand da und habe wirklich den Mund aufgemacht. Wie ist das möglich, dass Menschen so geniale Werke schaffen können? Ich bin da so. Diese Genialität hat mich begeistert. Ich bin eher technikbegabt, bin aufgrund meiner Tätigkeit immer wieder auch mal in großen Unternehmen, da wo Dinge hergestellt werden. Nicht? Da gibt es Fertigungsstraßen, heißen diese Maschinen. Die beginnt da vorne und hört irgendwo da hinten auf. Da wird vorne irgendwas reingekippt, was weiß ich, ein Kunststoffgranulat, dann läuft das Zeug durch und hinten kommen fertige Teile für Autos heraus. Wer ein bisschen technikbegabt ist, nicht hier, ich stehe davor, ich bin dermaßen fasziniert, das kann doch echt jetzt nicht wahr sein. Ein paar Meter Metall, Kabel, Röhrchen, dies, und dann klappert das ein bisschen und hinten kommen fertige Teile heraus. Gott schuf uns Menschen mit der Möglichkeit, schöpferisch tätig zu werden. Wir sind ein Mini-Abbild von ihm selbst. Lasst mich das mal so zusammenfassen. Wenn ich alle Herrlichkeiten, die wir Menschen jemals geschafft haben, auf einen Haufen zusammenbringen würde, und dazu gehört von mir aus die Errungenschaft in der Technik, in der Kunst vor allen Dingen, was es da für herrliche Dinge gibt, in der Musik und viele, viele, viele wirklich schöne Dinge. Jetzt bringe ich das theoretisch mal auf einen Haufen. Dieser Riesenberg ist immer noch ein Mini-Abbild von unserem genialen Gott, der uns Menschen einen Teil von sich selbst gab. So schuf er uns. Wir können aber auch mehr. Wir können lieben, wir können hassen. Wir können vergeben, wir können barmherzig sein, wir können für andere Sorge tragen und vieles, vieles andere. Wir können Bindungen eingehen, Beziehungen leben. Und etwas sehr, sehr Besonderes gab Gott uns mit in der Verbindung zwischen Mann und Frau in der Ehe. Ist Gott heute noch schöpferisch tätig, wenn Kinder geboren werden. Ein Wunder, jedes Mal, wenn so ein Baby wieder das Licht der Welt erblickt. Alles das und viel, viel mehr gab Gott uns. Das Mitteilen, nicht das Verständigen untereinander, das, was wir jetzt gerade tun. Ich versuche hier mit einigen Worten irgendwas zu formulieren und hoffe und gehe davon aus, ihr versteht mich. Und genauso ist es, wenn ich dann zuhöre und ihr redet. Alles das kommt oder ist nur da, weil Gott uns nach seinem Bild geschaffen hat. Wisst ihr, was dabei ganz wichtig ist? Wir Menschen wurden von Gott geschaffen nach seinem Bild für die Ewigkeit. Nochmal zurück zu dieser Maschine, zu dieser Fertigungsstraße. Jetzt stehe ich also da vor diesem 30 Meter Trumm, bin begeistert, was diese Maschine schafft, was da an Teilen rauskommt. Und jetzt steht ein Laie neben mir, der überhaupt keine Ahnung von Technik hat und sagt, naja, morgen wird die Maschine ja wieder eingestampft. Also die landet morgen im Container, ist ja nichts. Ich stehe da und denke, hey, das ist doch eine Beleidigung für diesen Ingenieur. Der hat da jahrelang dran entwickelt. Der hat da was Geniales gemacht. Das ist doch völlig unmöglich, dass dieses geniale Gerät morgen im Container eingestampft wird. Es hat eine Lebensdauer X. Macht ja auch Sinn, weil da so viel Herz drin steckt und so viel Zeit, Geld, Energie investiert wurde. Wisst ihr, wenn wir Gottes Schöpfung anschauen und vor allen Dingen komplett abgetrennt den Menschen, weil er nach Gottes Ebenbild geschaffen wurde, ist es allein deshalb schon völlig unmöglich, weil es so genial ist, der Mensch ist so genial geschaffen, unmöglich, dass es für 30, 60, 70, 80 Jahre gedacht ist. Allein das scheint für mich schon vollkommen unlogisch. Aber darum geht es ja nicht. Es geht darum, was sagt die Schrift? Und wenn wir in die Schrift schauen, stellen wir fest, Gott hat uns von Anfang an für die Ewigkeit angelegt. Ich finde das schon in den ersten Worten in Mose in der Schöpfungsgeschichte. Da heißt es im 1. Mose 2 ab Vers 9, und der Herr ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprießen, lieblich anzusehen und gut zur Nahrung. Und jetzt kommt es. Und auch den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe jahrelang diesen Satz gelesen und mein Fokus war immer auf dem Baum des Guten und Bösen. Aber hier steht, Gott schuf den Baum des Lebens und er stand da drin. Und Gott sagte, Vers 16, Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Und dann kommt das Verbot. Vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen darfst du nicht essen. Was sagt uns dieser Satz? Mir sagt er ganz klar, Gott hat den Baum des Lebens da reingestellt und hat zu Adam und Eva gesagt, iss von diesem Baum. Denn du bist für die Ewigkeit geschaffen. Später, nach dem Sündenfall, zwei Kapitel später, bestätigt der Herr mir diesen Gedanken. Da sagt er in Vers 22b, kurz bevor der Mensch aus dem Garten Eden vertrieben wird, sagt Gott, und nun, dass er, der Mensch, nicht etwa seine Hand ausstreckt und auch noch von dem Baum des Lebens nimmt und ewig lebt. Damit das nicht geschieht, musste der Mensch, der in Sünde gefallen ist, den Garten Eden, das Paradies verlassen. Das Essen vom Baum des Lebens hätte bedeutet, ewig zu leben. Gott wollte das von Anfang an. Der Baum stand da und Gott hat gesagt, iss davon. Der Mensch hat sich leider anders entschieden. Und da kam die Katastrophe, dazu kommen wir gleich. In Prediger 3, Vers 11 lesen wir einen wunderbaren Satz. Er, Gott, hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt. Uns Menschen hat Gott die Ewigkeit ins Herz gelegt. Wir sind für die Ewigkeit angelegt. Wir sind nicht für 60, 70, 80 Jahre geschaffen, sondern für die Ewigkeit. Ein ganz wichtiger Moment bestätigt uns das noch einmal. Das ist die Erschaffung selbst. Als Gott uns Menschen schuf, heißt es dort, er hat uns aus dem Erdreich gebildet. Da lagen wir Menschen also da. Der Körper war schon da, aber er regte sich noch nicht. Da war kein Leben drin. Und dann kommt etwas sehr Besonderes. Nur bei der Schöpfung des Menschen. Gott blies seinen Odem in unsere Nase. Und in dem Moment wurden wir eine lebendige Seele. Wir tragen in Seele und Geist einen Teil von Gott in uns. Und das ist ewig. Gott hat uns für die Ewigkeit angelegt. Nun kommt aber die große Katastrophe. Der Mensch rebelliert. Er lehnt sich gegen seinen Schöpfer auf. Er weiß es besser, als Gott es ihm sagte. Und wisst ihr, lasst mich das mal mit folgendem Bild ausdrücken. In diesem Moment ging das Licht des geistlichen Lebens aus. Das Licht des geistlichen Lebens ging aus. Der Tod drang zu uns Menschen vor. Und dann beschreibt Gott die Geschichte des Menschen in seinem Buch, in der Bibel, dass das Trachten und Dichten des Menschen nur noch böse war den ganzen Tag. 1. Mose 6. Dieser Sündenfall, diese Rebellion, dieses Wegwenden von Gott hat dazu geführt, dass unser Herz, das menschliche Herz, sündig verdorben wurde und diese Dynamik ging weiter. Es entwickelte sich weiter. Und es kam dazu, dass die Bosheit des Menschen so groß war, Gott hat eingegriffen und Gott hat alles Leben auf Erden vernichtet. Noah und seine Familie wurden gerettet. Er sollte eine Arche bauen. In dieser Arche war die Rettung. Übrigens an der Stelle mal direkt erwähnt, ein ganz wichtiger, ein ganz guter, auch plausibler Hinweis auf den Retter Jesus Christus. Wisst ihr, bei der Arche Noah gab es nur ein Entweder-Oder. Ja? Entweder warst du drin oder du warst draußen. Wenn du drin warst, wurdest du gerettet. Wenn du draußen warst, warst du verloren. Möglicherweise gab es Sympathisanten, nicht die, denen Noah und die Familie gefallen haben. Nicht die standen daneben und haben gesagt, ja, irgendwie gefällt mir der Typ schon. Der ist so anders als wir, aber Respekt vor diesem Mann. Hat aber nichts genützt. Es gab nur ein draußen und ein drinnen. Ein wichtiger Hinweis auf Jesus Christus, den Erlöser, auf den wir gleich noch kommen werden. Auch dort gibt es nur ein Entweder-Oder. Die vielen Sympathisanten, das wird ihnen nichts bringen. Entweder sie sind in Christus oder eben nicht. Mit Noah oder mit der Sintflut im Lebensabschnitt des Noah, das, was dort Gott tat, hatte unter anderem noch folgende Auswirkung. Gott begrenzte das Leben des Menschen auf 120 Jahre. Wenn wir die Bibel lesen, dann lebten die Menschen vorher sehr lange, Jahrhunderte, über 900 Jahre. Danach war bei 120 Schluss. Wisst ihr, und die Erklärung Gottes, wenn man sie sich genauer anschaut, die klingt auch absolut logisch, nachvollziehbar. Gott sagte, die Bosheit des Herzens, des Menschen. Die ist so tückisch, die entwickelt eine Dynamik und je länger, umso schlimmer. Und jetzt mache ich es mal ganz krass. Stell dir einfach nur mal vor, ein Mensch wie Hitler oder wie Stalin lebte 900 Jahre lang. Eine schreckliche Vorstellung. Ehrlich, mir geht es schauderhaft den Rücken runter. In der kurzen Zeit, in der sie gelebt haben, haben sie schon den Wahnsinn angerichtet. Und Gott sagt, ich muss das begrenzen. Das geht nicht. Dann erwählt Gott Abraham. Einen Mann, den er aus der Menge der Menschheit herausruft. Und er beginnt mit ihm etwas Wunderbares, die Geschichte des Volkes Israel. Mit seinem Enkel, mit Jakob, macht er dann weiter und gibt ihm dann auch den Namen Israel. Wenn wir dann weitergehen, dann stellen wir fest, das Volk Israel leidet Hunger und Gott bereitet die Rettung vor, indem er Josef vor ihnen herschickt nach Ägypten. Eine dramatische Geschichte, aber Gottes Rettungsplan, und durch Josef wird sein Volk gerettet. Nach einer 400 Jahre langen Sklavenzeit schickt Gott Mose und führt sein Volk heraus. Und während er sie dann führt, gibt er ihnen sein Gesetz. Also ihr erinnert euch bitte nochmal, ja? Petrus predigt zu Pfingsten und alle diese Dinge sind den Leuten vollkommen klar. Das, was Gott da tat, alle diese Stationen, vollkommen logisch, nachvollziehbar, sie haben es präsent vor Augen. Gott gibt seinem Volk sein Gesetz. Was macht Israel? Nach großen Sprüchen am Anfang, ja, wir werden alles halten, kommt dann der Alltag, das Leben, und das Leben des Volkes Israel zeigte, sie sind in ihrem Herzen genauso rebellisch. Immer wieder wenden sie Gott den Rücken zu. Immer wieder kommt es zu diesem Abfall von Gott. Immer wieder meckern sie über Gott, trotz dass er vorher eingreift und Wunder tut. Als junger Christ, wenn ich diese Sachen gelesen habe, ich weiß noch, wie ich mich am Anfang aufgeregt habe. Ich habe echt gedacht, was war das für ein Volk? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Bis ich dann mehr und mehr begreifen durfte, alles das, was dort geschieht, die Geschichte des Volkes Israel, ist der Spiegel für mein Herz. Und ich habe angefangen, nach innen zu blicken und festzustellen, ja, Herr, das stimmt. Mein Herz ist genauso rebellisch. Gott spricht zu seinem Volk und ordnet unter anderem an, dass sie übers Jahr verteilt verschiedene Feste feiern sollen. Eines davon, das wurde vorhin schon erwähnt, ist Pfingsten. Nun, es hieß noch nicht so, ja, es war das Erntefest. Aber es war ein festgelegter Feiertag. Und nicht nur diese eine, sondern viele andere. Warum tut Gott das? Das sind Erinnerungsmomente, wo Gott seinem Volk die Chance gibt, immer wieder sich zu besinnen auf ihren Gott, auf den Gott Jahwe. Um mit ihm Zeit zu verbringen, um ihn zu ehren durch die Opfer und bei seiner Nähe zu suchen. Immer wieder erinnert Gott sein Volk auch, dass der verheißene Messias kommen wird, Immanuel. Gott mit uns. Er wird kommen, der Retter wird kommen. Und immer wieder erklärt Gott seinem Volk das eigentliche Problem. Und wisst ihr, was es war und ist? Lesen wir Hesekiel 36, Vers 26. Und ich werde, sagt Gott, euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Innerstes geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Mit anderen Worten, Gott sagt, Gott erinnert und Gott bringt es hier auf den Punkt. Das eigentliche Problem ist euer steinernes Herz. und wir können es drehen und wenden, wie wir wollen. Alles, was ich versucht habe, auch durch das Gesetz, um euch meine Maßstäbe zu geben, eine gute Richtlinie für euer Leben, alle Hilfestellungen, alle Wunder, die ich getan habe, alles, was ich getan habe in eurem Leben, schlug fehl. Was ist das Problem? Euer steinernes Herz. Und Gott sagt, ich will euch, ich will dir ein neues Herz geben. Einen neuen Geist will ich in dein Innerstes geben, damit endlich die Gemeinschaft, die ich mit dir schon die ganze Zeit haben wollte, möglich ist. Vorher keine Chance. Nur wenige haben das damals erkannt. David betet zum Beispiel in Psalm 51: Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen gewissen Geist. Er hat es begriffen, da liegt mein Problem. Mein Herz ist so widerspenstig. Mein Herz ist so gottlos. Mein Herz ist rebellisch. Immer wieder mache ich Dinge, die Gott, Jahwe, verunehren. Und dann kommt der letzte Prophet des Alten Testamentes. Als Bibelleser wisst ihr, Maleachi, durch ihn spricht Gott noch einmal zu seinem Volk und sagt, ich werde jemanden schicken, Maleachi 3, der den Weg für mich vorbereiten wird. Ich zitiere, und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht, und der Bote des Bundes, den ihr begehrt, siehe, er kommt. Und dann ist 400 Jahre lang Funkstille. Aber diese Ankündigung, die steht ganz oben da. Und das wissen diese Leute, zu denen Petrus spricht. Sie haben das noch im Ohr. Das wurde regelmäßig gelesen. Sie wussten, Gott hat es angekündigt, und es wird jemand kommen. Und dann kommt Johannes, nicht? Jetzt machen wir den Sprung ins Neue Testament. Dann kommt Evangelium Johannes Kapitel 1. Und da lesen wir plötzlich Folgendes. Es war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Merken wir etwas? Maleachi, die letzte Ankündigung, ich werde jemanden schicken, der mir den Weg vorbereitet. Es war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er, Jesus, war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Aber allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Jesus Christus, der Sohn Gottes, wird Mensch und kommt als himmlischer Retter in unsere Welt. Das, was Gott vorher mit seinem Volk gemacht hat, vorbereitet hat, sollte uns Menschen, damals dem Volk Israel und heute dir und mir zeigen, wir sind hoffnungslos verloren. Wir haben keine Chance. Jesus Christus kommt, um sich selbst als Lamm Gottes zu opfern, um uns dadurch mit Gott zu versöhnen. Jesus Christus wurde für uns Menschen der einzige Weg zurück zu Gott. Und dann heißt es in Johannes 14, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Wer sich Jesus Christus anvertraut, bekommt dieses neue Herz, von dem wir vorhin gehört und gesprochen haben. Das neue Herz ist notwendig, weil das böse, steinerne Herz in uns Menschen ist so rebellisch, so gottlos, so sündig, wir werden es niemals schaffen, mit Gott, dem Heiligen, in die Gemeinschaft zu kommen, die er für uns gedacht hat. In Jesus Christus wurde es möglich. Wer sich ihm anvertraut, bekommt dieses neue Herz, bekommt diesen neuen Geist. Jetzt steht also Petrus vor dieser Menge. Wir kommen also langsam jetzt zur Apostelgeschichte 2. Und er erinnert sie an die letzten wenigen Tage, was dort passiert ist. Er spricht zu ihnen, was mit Jesus Christus geschah und dass in Jesus Christus, dem Verherrlichten, der seinen Jüngern nach der Auferstehung erschien und an seiner Himmelfahrt noch letzte Anweisungen gab, in diesem Christus fand Gottes Plan den Höhepunkt. Das, was Gott über Jahrhunderte getan hat, findet hier den Peak. Hier ist Jesus der Retter. Nun kommt Pfingsten. Das sogenannte Erntefest, wie schon gehört, im Russischen heißt Pfingsten Peti Desetnitsa, sagt schon, spricht schon von 50 Tagen, also 50 kommt darin vor, 50 Tage nach Ostern. So wollte es Gott, so hat es angeordnet. Jetzt ist Israel versammelt, nicht? Sie sollten ja nach Jerusalem kommen, so hat es Gott angeordnet. Sie sollten dort Opfer bringen zur Ehre ihres Gottes. Jetzt ist also dieses Fest. Und an diesem Fest, in diesem Jahr, ist alles anders. Es ist nicht das typische, normale, wie die Israeliten das kannten, Erntefest. Ich lade euch ein, lasst uns, auch wenn es ein längerer Abschnitt ist, Apostelgeschichte 2, einfach mal gemeinsam lesen. Ich lese bewusst aus der NGÜ. Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder an selben Ort versammelt. Die Jünger, die Nachfolger Jesu Christi, waren versammelt an einem Ort. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Feuer- oder Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jedem einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm angab. Und jetzt kommt es. Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Sie folgten Gottes Anweisung aus dem Alten Testament. Als nun jenes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Es war ein gewaltiger Moment, nicht? Etwas völlig Außergewöhnliches, Übernatürliches, und es zog sie sozusagen an. Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Fassungslos riefen sie: Sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kommt es dann, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir sind Parther, Meder, Elamiter, wir kommen aus Mesopotamien, aus Judäa, Kappadokien, Pontus, aus der Provinz Asien, aus Phrygien, Pamphylien, Ägypten, aus der Gegend von Cyrene, Libyen, sogar aus Rom sind Besucher hier. Also aus der damaligen Welt. Sowohl solche, die von Geburt Juden sind, als auch Nichtjuden, die den jüdischen Glauben angenommen haben. Auch Kreter und Araber befinden sich unter uns und wir alle hören sie in unserer eigenen Sprache von den wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Was haben sie denn gehört? Was hat Gott denn getan? Nun, das, was wir in Kurzform jetzt vorhin angeschaut haben. Wie Gott die Welt schuf, wie er sein Volk aus dieser Welt herauskristallisierte, erwählte, wie er mit diesem Volk gegangen ist, alles, was Gott mit diesem Volk getan hat, viele Wunder. Viele, viele dieser Dinge hörten sie jetzt plötzlich, als die Jünger, erfüllt vom Heiligen Geist, sprachen, von den herrlichen Dingen, die Gott getan hat. Alle waren außer sich vor Staunen. Was hat das alles zu bedeuten? Fragte einer den anderen, aber keiner hatte eine Erklärung dafür. Petrus dann schon, lesen wir gleich. Es gab allerdings auch einige, die sich darüber lustig machten. Die haben zu viel süßen Wein getrunken, spotteten sie. Jetzt trat Petrus zusammen mit den 11 anderen Aposteln vor die Menge. Mit lauter Stimme erklärte er, ihr Leute von Judäa und ihr alle, die ihr zurzeit hier in Jerusalem seid, ich habe euch etwas zu sagen, was ihr unbedingt wissen müsst. Hört mir zu. Diese Leute hier sind nicht betrunken, wie ihr vermutet. Es ist ja auch erst 9 Uhr morgens. Nein, was hier geschieht, ist nichts anderes als die Erfüllung dessen, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. Am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden. Die Jüngeren unter euch werden Visionen haben und die Älteren prophetische Träume. Sogar über die Diener und Dienerinnen, die an mich glauben, werde ich in jener Zeit meinen Geist ausgießen. Für mich ein Hinweis auf die Nationen außerhalb der Juden. Sowohl droben am Himmel als auch unten auf der Erde werde ich Wunder geschehen lassen und es werden furchterregende Dinge zu sehen sein, Blut und Feuer und dichte Rauchwolken. Die Sonne wird sich verfinstern und der Mond wird rot werden wie Blut, bevor jener große Tag kommt, an dem der Herr in seiner Herrlichkeit erscheint. Jeder, der dann den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und jetzt wird's konkret. Ihr Leute von Israel, hört her. Bei dem, was wir euch zu sagen haben, geht es um Jesus von Nazareth. Durch diesen Mann hat Gott, wie ihr alle wisst, in eurer Mitte mächtige Taten vollbracht, Wunder gewirkt, außergewöhnliche Dinge getan. Damit hat er ihn euch gegenüber als seinen Gesandten, anders gesagt, Messias, bestätigt. Was dann geschah, wusste Gott schon lange im Voraus. Er selbst hatte es so geplant. Jesus wurde verraten und an euch ausgeliefert. Und ihr habt ihn durch Menschen, die nichts von Gottes Gesetz wissen, ans Kreuz schlagen und töten lassen. Doch Gott hat ihn aus der Gewalt des Todes befreit und hat ihn auferweckt. Es zeigte sich, dass der Tod keine Macht über ihn hatte und ihn nicht festhalten konnte. Das haben wir an Ostern erst vor kurzem gefeiert. Ich überspringe kurz und lese ab Vers 32 weiter. Ja, diesen Jesus hat Gott auferweckt. Wir alle sind Zeugen dafür. Er ist in den Himmel emporgehoben worden, um den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite einzunehmen und hat von seinem Vater die versprochene Gabe erhalten, den Heiligen Geist. Diesen Geist hat er nun über uns ausgegossen und das ist es, was ihr seht und hört. Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder? Fragten sie ihn und die anderen Aposteln. Kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Andere Übersetzungen sagen, bekehrt euch, tut Buße und lasst euch auf den Namen Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Diese Zusage gilt euch und eure Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Und dann kommt die Buße dieser Menschen und an diesem Tag lesen wir, dass etwa 3000 Menschen von Gott zusammengeführt wurden in seine Gemeinde. Es entstand hier eine komplett neue Gruppe von Menschen. Das gab es vorher nicht. Es entstand die Gemeinde Jesu Christi, die Jünger Jesu, die Versammlung der Gläubigen, Gottes Kinder, Christen, alles Begriffe, die diese Gruppe beschreiben. Die Geheiligten in Jesus Christus, die Ekklesia, die Herausgerufenen. Ein Wunder ist geschehen. Gott begann hier das Projekt Gemeinde. Deshalb auch die Begrüßung vorhin. Hier an diesem Tag ist die Gemeinde Jesu Christi geboren. Hier begann das Projekt, von dem Jesus sagte, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Mit anderen Worten, ein Projekt, das hier den Anfang nahm und das in die Ewigkeit gehen wird, und niemand und nichts wird dieses Projekt zerstören können. Stören ja, das erlebst du vielleicht als Christ, dass da immer jemand da ist, der sich von der Seite anschießt. Wir haben vorhin gebetet für die verfolgte Gemeinde. Stören ja, aber niemals zerstören. Ein Projekt für die Ewigkeit, die Gemeinde Jesu Christi, eine persönliche Sache des Herrn Jesus, des Sohnes Gottes, eine Chefsache eben. Die Ekklesia, die Herausgerufenen, sie besteht aus Menschen aus allen Völkern und Sprachen. Wenn es heute noch nicht der Fall ist, am Ende der Zeit wird es so sein. Die Bibel sagt uns, dass die Gemeinde Jesu Christi buchstäblich aus Menschen aus allen Völkern und Sprachen und Rassen bestehen wird. Wir lesen das, wenn wir gleich zum letzten Punkt kommen. Diese Menschen aus allen möglichen Gesellschaftsschichten, mehr Arme als Reiche, mehr weniger Einflussreiche als große Leute, aber selbst dort macht der Herr keinen Unterschied. Menschen, die sich Jesus Christus beugen, Menschen, die sich in Abhängigkeit zu ihm bewusst begeben, Menschen, die sich bekehren und von ihm das Heil annehmen, werden in diese Gemeinde hinzugefügt. Das begann damals, das ging über Jahrhunderte und ist heute noch so. In einem Lied von Manfred Siebald heißt es, es ist niemand zu groß, es ist niemand zu klein, es ist niemand zu arm oder reich, es ist niemand zu einfach und niemand zu fein, seine Liebe gilt für alle gleich. Gott öffnet jedem die Tür, jedem, der ihn fragt. Er nimmt die Schuld und gibt Liebe dafür, denn er hat es uns gesagt. Hier begann an Pfingsten vor nun grob 2000 Jahren das Projekt Gemeinde. Heute, natürlich haben wir nicht den Gesamtüberblick, also ich nicht. Wir bekommen einiges mit, wo die Gemeinde Jesu so unterwegs ist, aber bei weitem nicht alles. Was wir sicher sagen können ist, generell ist die Gemeinde Jesu über den Globus verteilt. Es gibt noch Stämme, von denen man sagt, sie sind noch nicht erreicht, aber Gott hat auch dort Wege, um das Evangelium hinzubringen. Wir wissen im Moment nicht, wie viele echte Christen gibt es. Sprich, wie groß ist denn diese Gemeinde, von der wir reden? Nur Jesus weiß es, wie viele echte Jünger Jesu auf diesem Globus unterwegs sind und ihm folgen. Ich habe von Schätzungen gelesen, die von circa 2 Milliarden reden zurzeit. Aber wie gesagt, eine Zahl, die für mich nicht überprüfbar ist. Was ich aber sicher sagen kann, weil es in der Heiligen Schrift steht, ist Offenbarung 7, Verse 9 und 10. Nach diesem sah ich und siehe eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation, aus allen Stämmen und Völkern und Sprachen, stand vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen. Und sie rufen mit lauter Stimme und sagen, das Heil unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Wie viele es heute sind, ich mag es nicht wirklich feststellen, ich kann es nicht, aber ich weiß eines, wenn wir vor dem Thron Gottes, vor dem Thron des Lammes stehen, das, was hier in Offenbarung 7 beschrieben wird, dann werden alle Kinder Gottes, die gesamte Gemeinde Jesu Christi, dort versammelt vor ihm stehen. aus allen Stämmen und Völkern und Sprachen. Eine Menge, die niemand zählen kann. Was für eine gewaltige Aussage. Dieses Projekt, dieses Anliegen des Herrn Jesus, das er zur Chefsache erklärt hat, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Die ist gewaltig. Dieses Projekt ist für uns nicht greifbar. Wir hier in Hünfeld sind ein kleiner Teil dieser, wie man so schön sagt, universalen oder weltweiten Gemeinde Jesu. Jeder von uns, der sich dieser Gemeinde angehörig fühlt, von seinem Herzen her, muss den Weg über Golgatha gegangen sein. Anders geht es nicht. Nur dann, wenn das Herz bei Jesus angekommen ist, wenn wir persönlich uns Jesus zugewendet haben und dort Vergebung der Schuld empfangen haben, nur dann wird ein Mensch neu geboren und bekommt den Heiligen Geist als, wir hörten es vorhin schon, als Siegel, als Bestätigung, du gehörst zu mir. Nun, die entscheidende Frage, die sich daraus ergibt, ist eine sehr persönliche. Und die lautet, bist du dabei? Bist du dabei hier im Raum? Bist du dabei im Livestream? Gehörst du zu dieser Gemeinde Jesu Christi? Bist du den Weg über Golgatha schon gegangen? Warst du am Kreuz Jesu Christi, dort, wo dein Heil geschah? Wenn nicht, dann rufen wir auch heute zu, beuge deine Knie vor Gott. Das eigentliche Problem ist dein steinernes Herz. Es muss von Gott ausgetauscht werden. Du brauchst ein neues. Du brauchst den Heiligen Geist in deinem Herzen. So wirst du Gottes Kind und folgst dem Herrn. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Johannes 3, Vers 16 rufen wir an dieser Stelle nochmal ganz bewusst zu. Nun zum letzten Punkt noch kurz, die Vollendung der Gemeinde Jesu. Jesus Christus hat sich seine Braut selbst erkauft, mit seinem eigenen Blut. Er kennt seine Leute persönlich, nicht? Da gibt es tatsächlich eine ganz persönliche Verbindung. Er kennt jeden Namen seiner Kinder. Und er sagt in Johannes 10, 27, 28, meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie, sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Jesus Christus wird seine Gemeinde vollenden. Dafür steht er mit seinem Namen. Das hat er persönlich übernommen und er wird es auch zu Ende bringen, zur Vollendung. In Johannes 17, in dem Gebet, das wir häufig als das hohe priesterliche Gebet des Herrn Jesus bezeichnen, betet der Herr Jesus unter anderem folgenden Satz, der mich persönlich in dem Zusammenhang wirklich anspricht. Jesus betet, Vater, ich will, wir hörten erst kürzlich, dass es im Leben von Jesus diesen Ausdruck, ich will, sehr selten gab. Nicht? An dieser Stelle finden wir aber diesen Ausdruck, Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Wisst ihr, wenn ich diesen Satz so lese, dieses Gebet des Herrn Jesus so lese, dann habe ich da so ein Bild vor Augen. Da ist ein junger Mann, der entschieden hat zu heiraten, der seine Liebste, Herzallerliebste gefunden hat und der zu seinem Vater kommt und sagt, Vater, ich habe da eine Frau gefunden, das ist die Frau meines Lebens, ich liebe sie. Ich möchte hier auf dem Grundstück von mir aus im Haus oder wo auch immer, möchte ich ein Haus, eine Wohnung einrichten. Und sobald das möglich, möchte ich sie nach Hause holen. Vater, ich möchte, dass sie das alles sieht. Das, was ich schon immer bei dir hatte. Ich möchte, dass meine Braut heimkommt. Nun ist das natürlich ein klitzekleines Bild, ein klitzekleines Beispiel von dem, was Jesus hier sagt. Jesus, der Sohn Gottes. Jesus, die zweite Person der Gottheit. Gott, Sohn. Er hat uns, den Seinen, seiner Braut, eine Stätte bereitet, Johannes 14, und er hat gesagt, ich werde kommen und ich werde euch holen, damit ihr seid, wo ich bin. Und er betet zu Gott, seinem Vater, und sagt, bitte Vater, ich will, dass die meinen dort sind, wo ich bin, und die Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Und dann kommt Offenbarung 19. Damit kommen wir auch zum Schluss. Offenbarung 19, Verse 6 und 7. Dann hörte ich ein weiteres Mal einen Jubelgesang, auch hier lese ich nach der NGÜ, der von einem vielstimmigen Chor zu kommen schien. Und wie das Tosen einer mächtigen Brandung und wie gewaltiges Donnerrollen klang. Halleluja, gepriesen sei der Herr. Denn er ist es, der von jetzt an regiert. Er, unser Gott, der allmächtige Herrscher. Lasst uns jubeln vor Freude und ihm die Ehre geben, denn jetzt wird die Hochzeit des Lammes gefeiert. Seine Braut hat sich für das Fest bereit gemacht. Der Höhepunkt schlechthin, wo Gott, der Allmächtige, geehrt wird, gerühmt wird, gepriesen wird von den Erlösten. Er, der jetzt der alleinige Herrscher ist. Nun wissen wir als Christen, Gott war schon immer der Herrscher. Aber hier tritt der Moment ein, wo alle seine Feinde vernichtet sind. Und seine Kinder, die Erlösten, inklusive der himmlischen Heere, werden Gott preisen, weil die Hochzeit des Lammes jetzt gefeiert wird. Christus hat sein Werk vollendet. Er hat seine Braut heimgeführt. Sie sieht die Herrlichkeit, die er schon immer beim Vater hatte. Und die Hochzeit wird zur Ehre und zum Lobpreis Gott des Vaters und Gott des Sohnes und Gott des Heiligen Geistes gefeiert. Nun, was schließen wir daraus? Zwei kurze Anwendungen. Wenn wir als Christen das alles so hören, wenn du dich jetzt wiedergefunden hast in dieser Gemeinde Jesu Christi, dann gilt dir eins, und der Geist und die Braut sagen, komm, und wer es hört, der spreche, komm. Unsere Aufgabe in dieser Welt, wenn wir dazu gehören, ist, andere Menschen zu diesem Jesus, zu diesem Bräutigam zuzuführen. Er selbst ruft und seine Gemeinde ruft auch. Komm, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Die andere Anwendung, denke nochmal an die Arche Noah. Es gab nur ein drin oder draußen. Wenn du heute festgestellt hast, ich gehöre nicht zu dieser Gemeinde, möglicherweise sympathisiere ich mit ihr. Einiges gefällt mir da ganz gut, aber dazugehören tue ich noch nicht. Dann rufen wir dich heute auf. Lass dich von Jesus Christus zu neuem Leben erwecken, damit er dir ein neues Herz, einen neuen Geist gibst, damit auch du dazugehörst und diese herrliche Hochzeit des Lammes mitfeierst, wenn Jesus Christus es zur Vollendung bringt. Amen.